Eine Gräueltat wird nicht nur von Opfer und Täter gleichermaßen als solche empfunden, sondern auch von allen anderen, die sie nicht unmittelbar erfahren. Es gibt zudem keine Entschuldigungen für sie. Man kann über sie nicht geteilter Meinung sein. Sie dienen weder dazu, die Vergangenheit zu beschönigen, noch sie nachträglich zu verfälschen. Ihr Sinn besteht einzig und allein darin, die Menschen darauf vorzubereiten, dass die Zukunft ähnliche Dinge für sie bereithält. Sie stellt eine auf sich selbst basierende Verewigung dar, einen barbarischen Inzest. Wer sie begeht, begeht auch jene, die die Zukunft gebiert. Muad'Dibs Apokryphen.
Kurz nach der Mittagsstunde, nachdem sich der größte Teil der Pilger zurückgezogen hatte, um sich zu erfrischen oder in kühlen Schatten unterzutauchen, betrat der Prediger den großen, viereckigen Platz, der Alias Tempel zu Füßen lag. Er ging auf die Schulter seines sehenden Helfers gestützt und trug die schwarze Gasemaske in einer unter seinem Gewand verborgenen Tasche. Er hatte sie auf Salusa Secundus benötigt, hier jedoch nicht. Der Gedanke, dass sowohl Maske als auch der junge Asan Tariq lediglich den Zweck der Verkleidung erfüllten, amüsierte ihn plötzlich. Gerade die vorgebliche Tatsache, dass er auf die sehenden Augen seines jugendlichen Helfers angewiesen sei, hielt die Zweifel mancher Leute in Bezug auf die Person des Predigers wach. Der Mythos soll sich weiterentwickeln, dachte er. Aber auch die Zweifel müssen bestehen bleiben. Um jeden Preis galt es zu vermeiden, dass man die Maske als ein nicht-ixianisches Erzeugnis erkannte. Auch durfte die Hand des Predigers während des Gehens nicht von Asan Tariqs Schulter gleiten. Sobald er den Eindruck erweckte, trotz seiner leeren Augenhöhlen sehen zu können, würden die Zweifel der Menschen schwinden und die kleine Hoffnung, die er in ihre Herzen gesät hatte, einen schnellen Tod sterben. Er rechnete jeden Tag damit, mit einem Ereignis konfrontiert zu werden, über das er stolpern konnte. Aber selbst Salusa Secundus hatte sich als nichts anderes erwiesen als ein weiterer Kieselstein, den er mit Leichtigkeit hatte überspringen können. Es hatte sich nichts geändert. Und es würde sich auch nichts ändern. Jedenfalls jetzt noch nicht. Die Leute, die den Weg des Predigers entlang der Häusereien und Geschäfte verfolgten, bemerkten natürlich, wie er gelegentlich den Kopf nach links oder rechts wandte, manchmal den leeren Blick in eine Seitengasse schweifen ließ oder auf jemanden richtete, der seinen Weg kreuzte. Es blieb ihnen nicht verborgen, dass die Bewegungen, die er machte, nicht in allem jenen entsprachen, die man von einem Blinden erwartete. Und auch das würde dazu beitragen, dass der Mythos weiterwuchs. Durch einen verborgenen Sehschlitz im Festungsgemäuer ihres Tempels beobachtete auch Aliyah den Prediger. Sie musterte sein narbenbedecktes Gesicht und suchte in ihm nach einem Zeichen, das ihr mit Sicherheit Aufschluss über die Identität dieses Mannes geben konnte. Bislang hatte man ihr jedes Gerücht über ihn zu Ohren gebracht, und darunter war kein einziges gewesen, das ihr nicht einen furchtsamen Schauder verschafft hatte. Sie hatte zunächst angenommen, dass ihr Plan, den Prediger festzunehmen, geheim bleiben würde. Aber auch er war bereits nach kurzer Zeit als Gerücht zu ihr zurückgekehrt. Es schien selbst unter ihren Leibwächtern Leute zu geben, die nicht in der Lage waren, den Mund zu halten. Jetzt richtete sie ihre ganze Hoffnung darauf, dass die Männer wenigstens ihrer letzten Anweisung den entsprechenden Tribut zollten. Auf keinen Fall durften sie den Mann auf einem dicht bevölkerten Platz überwältigen. Wenn irgendjemand dieser Aktion gewahr wurde, würde sich die Meldung wie ein Lauffeuer verbreiten. Auf dem Tempelvorplatz war es heiß und staubig. Der junge Führer des Predigers hatte den zu seinem Gewand gehörenden Schal bis über die Nase hochgezogen, sodass lediglich noch seine dunklen Augen und ein Teil seiner Stirn zu erkennen waren. Der Schal zeigte die charakteristische Ausbuchtung eines jener Schläuche, der zur Wasserfangtasche eines Destillanzuges hinunterführte. Für Aliyah war das ein sicheres Anzeichen für die Vermutung, dass sie beide aus der Wüste kamen. Aber wo konnten sie sich da versteckt haben? Der Prediger hatte auf einen Schal verzichtet. Offenbar machten ihm die sengenden Sonnenstrahlen nichts aus. Er hatte sogar die Kapuze ein Stück zurückgeschlagen, sodass man sehen konnte, dass er keine der zu einem Destillanzug gehörenden Kopfumhüllungen trug. Er wandte sein Gesicht offen der Sonne zu, während die Luft, durch die er sich zu Füßen des Tempels bewegte, vor Hitze flimmerte. An den Stufen, die zum Tempel hinaufführten, stand eine neunköpfige Pilgergruppe, die gerade dabei war, das Abschiedsgebet zu sprechen, da sie offenbar vorhatte, bald wieder abzureisen. In einer schattigen Ecke des Platzes hielten sich etwa weitere 50 Personen auf. Es schienen in der Hauptsache ebenfalls Pilger zu sein, die sich unterschiedlichen Arten der Buße hingaben, die ihnen von den Tempelpriestern auferlegt worden waren. Aber auch Schaulustige befanden sich unter ihnen, sowie einige Händler, die offenbar noch nicht genug Geschäfte gemacht hatten, um sich aus der Mittagshitze zurückziehen zu können.